Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 4 ist vorbei und somit sind für viele Teams schon ein Viertel der Spiele rum und das ist natürlich die Zeit, mal ein bisschen auf die Mannschaft zurückzugucken und zu schauen, wie sie sich bisher in den ersten 4 Spielen geschlagen haben, wobei es noch 2 Teams gibt, die es bisher 3 Spiele haben, die Carolina Panthers und die Washington Redskins, weil sie Bye-Week hatte letzten Wochen. Aber trotzdem wollen wir jetzt ein bisschen die Zeit nehmen, auf die Mannschaft zurückzugucken und auch natürlich voraufzublicken auf Woche 5. Und dazu habe ich meinen Gast eingeladen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und bei mir mit dabei ist Florian Hacher. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, wir möchten natürlich erstmal entschuldigen für die technischen Probleme in den letzten 2 Wochen. Wir haben da wirklich einige Probleme gehabt, weil es einfach ja in der Aufnahme abgebrochen ist und haben uns jetzt ein neues Programm. Mal gucken, ob uns das hilft und ob das unsere technischen Probleme lösen kann. Aber deswegen gucken wir jetzt mal und hoffen mal, dass auch diese Folge entsprechend dann noch online geht und dass wir dann die Probleme, die es jetzt bisher gegeben hat, auch entsprechend gelöst werden mit dem neuen Programm. Florian, jetzt wollen wir mal zu Football konzentrieren und mit dem Thema, was für uns jetzt wirklich an zu sehr beschäftigen tut. Die NFL ist 4 Wochen alt, hat schon einige Überraschungen gegeben. Wirklich Teams, die schlecht gestartet sind, Teams, die sehr gut gestartet sind, womit man nicht so gerechnet hat. Und deswegen fangen wir mal an und ziehen uns so Division für Division vor und fangen an im Osten. Die AFC East, wo im Moment die Miami Dolphins dort drohen mit 3-1, haben jetzt letzte Woche sehr, sehr böse verloren bei New England Patriots, Florian. Ja, was machen wir aus den Dolphins?
Ich würde dazu sagen, dass die Patriots erstmal die alten Machtverhältnisse in der Division wieder zurechtgerückt haben. Nachdem die Patriots gerade so ihre erste 3 Spiele Losing Streak abgewendet haben durch diesen Blowout-Sieg gegen die Dolphins, sind sie jetzt wahrscheinlich wieder auf dem Weg zurück. Und dazu kommt natürlich, dass Edelman jetzt seine Sperre abgesessen hat und in der nächsten Woche dann auch wieder zur Verfügung stehen wird. Aber trotzdem haben die Dolphins die Saison sehr gut begonnen, waren nicht zu Unrecht bei 3-0. Sie hatten die ersten 3 Spiele immer mit maximal 8 Punkten Vorsprung gewonnen und dementsprechend es auch verdient, diese gewonnen zu haben, weil man solche Spiele natürlich erstmal zumachen muss. Und die waren immerhin gegen die Titans, Jets und Raiders, also zumindest solide Teams, gegen die sie da gespielt haben. Und damit musste man sich für einen kurzen Augenblick aus Patriots Sicht durchaus mal Gedanken machen, wie es dieses Jahr aussieht, ob es wieder in Richtung Playoffs und Richtung Super Bowl geht, wie man das die letzten Jahre gewohnt war. Ja, nachdem die Patriots eben diesen holprigen Start dann hatten, sind sie jetzt doch zurückgekommen. Tom Brady hat mal wieder gespielt wie in alter Stärke, auch wenn er 2 Interceptions geworfen hat. Trotzdem hat er ein Quarterback-Rating von 79,8, was schon sehr gut ist. Also man sagt ja, 50 ist Durchschnitt, über 70 ist ziemlich gut. Das heißt, 80 ist schon sehr gut dann. Und ja, er hat da also durchaus ein gutes Spiel hingelegt und Miami mal eindeutig gezeigt, dass man mit den Patriots doch noch rechnen muss und dass die Dolphins noch einen langen Weg vor sich haben, um tatsächlich in die Playoffs einzuziehen.
Ja, da bin ich komplett bei dir und ich möchte wirklich sagen, dass die Patriots da auch allen ja, Neidern bewiesen haben, dass die Patriots doch noch nicht tot sind und Miami, muss man sagen, die haben wirklich in den ersten 3 Spielen gut gespielt, muss man auch ganz ehrlich anerkennen, sie haben dann sehr gute Situation im Football gehabt und natürlich davon profitiert, dass sie insgesamt 9 Interception oder bis dahin 8 Interception produziert haben, dann ging Tom Brady auch noch eine mit dabei, aber trotzdem, wenn man sich die Teams anguckt, gegen Tennessee, was ein langes Spiel war aufgrund dieser Unterbrechung von 7 Stunden, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und gegen die Jets und gegen die Raiders waren sie sowieso favorisiert. Deswegen ist dieser 3-0-Start vielleicht so ein bisschen getäuscht darüber, dass die Miami Dolphins gerade offensiv wirklich einige Probleme haben. Wenn man mal guckt, die Total Yards haben sie in pro Spiel 286 Yards. Das ist Platz 30 in der Liga und die Mannschaft steht mit 3-1 da. Deswegen sollten wir alle wieder ein bisschen runterkommen jetzt. Nach dem Spiel gegen Miami, gegen die New England Patriots haben wir gesehen, Miami kann gegen die kleinen Teams mit Sicherheit gewinnen und auch dort haben sie Glück gehabt, teilweise auch gegen Oakland, wo sie zurückgekommen sind, das Spiel gewonnen haben, aber für den ganz großen Wurf wird es noch nicht reichen, da ist noch zu viel Luft nach oben. Defensiv hat schon viele Yards zugelassen, aber einfach davon profitiert, dass sie in entscheidenden Situationen die Turnover produziert haben und wenn du das Turnover-Battle gewinnst, gewinnst du die Spiele. Das haben sie in dem Sinne geschafft in den ersten 3 Spielen und gegen New England wurden ihnen einfach ganz klar die Grenzen aufgezeigt, das muss man auch ganz ehrlich so anerkennen.
Genau, und was jetzt auch noch dazu kommt, die Dolphins spielen die nächsten beiden Wochen jetzt gegen die Bengals einmal und dann gegen die Bears. Die beiden Teams stehen auch im Moment mit 3-1 da, sind auch beide eher überraschend meiner Meinung nach bei 3-1 und dann, wenn diese Teams aufeinandertreffen, wird man dann sehen, wer denn schlussendlich tatsächlich verdient bei 3-1 steht oder dann eben bei 4 oder 5-1 und wer vielleicht doch einfach bisher Glück hatte und sich eher ins Mittelfeld verabschiedet.
Genau, und davon im Skelton in dem Fall profitiert hat. Das war jetzt mal zu den Dolphins. Florian, gucken wir jetzt auf die New England Patriots, die von allen vor der Woche 4 abgeschrieben wurden. Ja, es ist vorbei, Tom Brady hat keine Receiver. Und dann kamen die Miami Dolphins und hat 28-1, ist er jetzt seit 2009 gegen Division-Gegner zu Hause. Und das ist wirklich eine bombastische Quote, das muss man, glaube ich, auch ganz klar mal hier so ausführen. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, mich hat es nicht überrascht. Es war so ein bisschen erwartbar, dass die Patriots dort gegen Miami wirklich bis zu allen beweisen werden, weil das Spiel gegen die Lions war mich jetzt nicht so bewertend, weil Matt Patricia einfach genau wusste, was Tom Brady ausmacht, was diese Mannschaft auch auszeichnet, weil er ja auch jahrelang mit dabei gewesen ist. Deswegen habe ich jetzt nicht so hochgehängt. Die Patriots haben bewiesen, dass sie auch noch klar gewinnen können. Und man muss auch sagen, Tom Brady hat auch einen Rekord aufgestellt. Und zwar hat er einen Touchdown-Pass zu Cordarrelle Patterson. Ein Touchdown-Pass zu seinem 70. Receiver, mit dem er seitdem zusammengespielt hat, seine Karriere begonnen hat. Und somit ist er mit Vinny West Testaverde, der auch 70 verschiedene Receiver zum Touchdown bedient hat, mit dabei und sind die beiden einzigen Spieler, die so viele Touchdown-Pass zu so vielen verschiedenen Receivern geworfen haben. Und ja, Tom Brady hat mal wieder bewiesen, er kann auch mit wenig, auch wenn er natürlich sich jetzt freuen wird. Julian Edelman kommt zurück und Josh Gordon sah gar nicht so schlecht aus am Wochenende, muss ich sagen.
Genau, der sah nicht so schlecht aus. Letztes Wochenende war er ja noch gar nicht im Roster, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, war richtig.
Jetzt hat er immerhin zwei Catches für 32 Yards. Ist, denke ich mal, ein logischer Schritt, dass er nicht sofort die Riesenrolle spielt, sondern langsam ins System mit aufgenommen wird. Es ist den Patriots auf jeden Fall zuzutrauen, dass sie aus ihm noch einen ganz wichtigen Spieler machen, der ihnen auch am Ende der Saison noch einiges helfen kann. Ich erinnere mich auch noch übrigens sehr gut dran, letztes Jahr hatten wir auch nach 5 oder 6 Spielen über die Patriots geredet. Damals standen, meine ich, auch die Bills und die Dolphins vergleichsweise gut da, waren noch in Reichweite zu den Patriots. Und damals hatten wir auch schon gesagt, ja, es waren jetzt ein paar Spiele, die Patriots sind nicht so gut in die Saison gekommen. Aber schlussendlich haben sie sich dann trotzdem wieder souverän durchgesetzt. Und genauso, denke ich, wird dieses Jahr auch wieder aussehen.
Ja, da sind wir wirklich sehr gespannt und ich muss auch sagen, die Defense ist gar nicht jetzt, also natürlich, sie ist nicht gut, ne, die Pass Rush hat wirklich große Probleme, bisher nur 6 Sacks, das sind zusammen mit den Dolphins wirklich sehr wenige, das muss man sagen, aber wenn man so mal guckt, in Anführungsstrichen nur 347,8 Total Yards pro Spiel zugelassen, das ist schon eine enorme Anzahl, wenn man mal guckt, Platz 22 in der Liga, also schon eher zu den besseren Teams, die dazu in der Liga zählen, wenn man mal guckt, die schlechtesten, die Chiefs mit 451,8, schon eine ordentliche Anzahl und deswegen finde ich, die Patriots machen es ganz gut, die haben auch die Secondary wirklich gut funktioniert, haben die Receiver wirklich gut aus dem Spiel rausgenommen und so, dass dann auch die Patriots noch einen Pass Rush anbringen konnten an Ryan Tannehill, der aber trotzdem gut gespielt hat in den ersten Wochen, jetzt nicht überragend, aber mit 10-2 in den letzten 12 Spielen doch wirklich sehr, sehr ordentlichen Rekord zur Verfügung stehen hat, also von daher, gucken wir mal weiter, Florian, auf die nächsten beiden Teams in der Division, Bills, Jets, beide mit 1-3, bin ich ganz ehrlich, überrascht mich jetzt nicht.
Nee, überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht. Kann man auch wohl so sagen, dass die beiden, was die Playoffs angeht, dieses Jahr keine große Rolle spielen werden. Witzig bei den beiden ist, beide sind bei 1-3, aber die Jets haben ein Point Differential von genau 0, weil sie in der ersten Woche ja haushoch gegen die Lions damals gewonnen hatten, was ja schon ein bisschen aufhorchen hat lassen. Aber seitdem gab es 3 klare Niederlagen gegen die Dolphins, Browns und Jaguars. Vor allem jetzt gegen die Jaguars ist sie vergleichsweise hoch ausgefallen, da waren sie ja auch bis zum dritten Quarter bei 0 Punkten gestanden und hatten 28 kassiert. Also das Spiel war zur Halbzeit schon entschieden. Und bei den Bills ist es auch so, die haben ja schon Quarterback getauscht und das hat auch nicht besonders was gebracht. Point Differential von minus 56 sagt auch schon, dass sie gegen die Ravens und gegen die Packers jeweils komplett, ja, niedergemetzelt worden sind, einmal mit 47-3 und einmal mit 22-0. Auch wenn sie in der dritten Woche gegen die Vikings ein sehr gutes Spiel gezeigt haben, wo sie uns alle verblüfft haben, wie sie dort die Vikings erstmal 3 Quarter komplett down geschattet haben sozusagen und dann ja trotzdem 27-6 am Ende gewonnen haben. Wie das passiert ist, können sich wahrscheinlich viele nicht erklären. Mir ist auch nicht so ganz klar, aber die Vikings hatten dort wahrscheinlich einfach einen schwarzen Tag. Und jetzt, die nächsten Spiele, geht's für die Bills wahrscheinlich eher wieder bergab in Richtung, ja, ein paar weitere Niederlagen gegen die Titans, die Texans, auch gegen die Colts wird schwer werden und dann kommen auch schon wieder die Patriots. ja, sie hatten ja auf ihrer Quarterback-Position getauscht von Nathan Peterman zu Josh Allen. Und auch der hat's, dadurch, dass das Team einfach grundsätzlich schlecht ist, ist ja wirklich schwer. Josh Allen hat ja eine Passquote von 53%. Das ist extrem wenig. Und 6,5 Passing Yards im Average ist auch wirklich nicht viel. Er hat es aber natürlich auch schwer mit seinem Team, weil da fast gar nichts funktioniert. Und deswegen sind die Bills für mich auch ja eher noch ein Contender für einen der Top 5 Picks als für die Playoffs dieses Jahr.
Da bin ich komplett deutlich, zumal weil bei den Bills, wenn ich vergessen darf, da gab es ja einen Spieler, der in der Meinung war, in der Halbzeit seine Regel zu beenden. Aber das war was anderes, Vontae Davis.
Das stimmt, die schönen Anekdoten,
genau, der NFL. Ja, dann war es halt erstmal zu AFCs, wo sich so langsam wieder die Kräfte fällt, kräftemäßig, das wieder in die Richtung verteilt, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt sind. Gucken wir jetzt zu der AFC North, wo das überhaupt nicht danach aussieht, womit wir eigentlich gerechnet haben. Florian, ich komme jetzt heute durcheinander mit den Namen. Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, beide sind mit 3-1 an der Spitze, während die Steelers mit 1-2-1 am Ende der Division drohen. Also ich denke, Hans-Peter wird sich sehr darüber ärgern, dass es so im Moment aussieht, aber muss sagen, die Bengals und die Ravens, die spielen echt gut und stehen verdient mit 3-1 da.
Ja, absolut, die spielen echt gut, sind so ein bisschen in meinem Augenwinkel nur dort nach oben gekrabbelt. Ich habe es nicht so intensiv verfolgt. Aber es überrascht mich auch jetzt ehrlich gesagt nicht. Die Ravens haben jetzt in 4 Spielen 65 Punkte zugelassen, haben Point Differential von plus 58 und stehen dementsprechend auch da vollkommen, ja, verdientermaßen so weit oben. Haben ja jetzt gegen die Steelers auch durch ein 26-14 gezeigt, dass sie eben gegen die Steelers da keine Angst haben, sondern auch dort sich durchsetzen können. Und jetzt nächste Woche geht es direkt gegen die Browns weiter. Und auch dann in der Woche drauf gegen die Titans. Wenn sie so weiterspielen wie bisher mit einer guten Defensive-Leistung, dann traue ich ihnen durchaus zu, dass sie dort noch 1-2 Siege holen und ja, dann schon mal auf jeden Fall einen Vorsprung auf Pittsburgh haben. Grundsätzlich muss ich da sagen, dass die AFC North eine sehr, sehr spannende Division ist, die wohl auch bis spät in dieser Saison spannend bleiben wird. Ich glaube nämlich, auch wenn es bei Pittsburgh bisher nicht rund lief, dass sie durchaus noch das ein oder andere Spiel jetzt dann mal gewinnen werden und in ja sich der alten Form annähern werden, sage ich mal. Aber trotzdem, die Bengals und die Ravens spielen bisher guten Football, hatte ich so nicht erwartet. Aber ja, es läuft bei ihnen und dementsprechend sind sie verdient bisher ganz oben.
Auf jeden Fall, bei den Ravens ist auch ganz wichtig, sie haben einen guten Kicker mit Justin Tucker, der auch das Spiel entschieden hat gegen die Pittsburgh Steelers, und muss man auch die Statistiken sich angucken, die sind ja gerade die Defense, wissen wir, die liefert in den letzten Jahren immer gut abgeliefert. Dieses Jahr haben sie bisher nur 275,8 Yards zugelassen, das ist wirklich verdammt wenig, nur 16,2 Punkte, das zählt auch zu den besten Schnitts in der Liga. Und was dieses Jahr halt anders ist als in den letzten Jahren, die Offense ist halt richtig gut, das muss man ganz ehrlich mal zugeben. 30,8 Punkte bisher im Schnitt gescored, 307,8 Yards im Schnitt pro Spiel gemacht. Das ist die 8. beste Offense in der Liga und das spricht wirklich dafür, dass man gerade in der Offseason einiges Richtige gemacht hat. Man hat sich ja John Brown geholt, Michael Crabtree, Willie Snead. Und genau dieses Weapon, die helfen einfach Joe Flacco, ja, um die richtigen Stats zu liefern, um wirklich auch die Sicht. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Habe ich nicht so mit gerechnet, dass die Ravens so stark spielen. Und ja, bei den Bengals, die haben es wirklich sehr stark gemacht, gegen die Falcons das Ding so zu gewinnen im 37-36 Thriller. Hut ab, auch wenn natürlich diese Verletzung ja von Tyler Eifert ein bisschen so ein Schock hätte werden können, man hätte verstanden, wenn die es am Ende nicht gewinnen. Aber doch so hart vorzugehen und wirklich so vom Kopf bereit zu sein für dieses Spiel, echt Hut ab vor der Leistung der Bengals, die wir auch in den letzten Jahren wirklich dafür gedodged haben, dass sie es halt nicht hinbekommen haben. Und natürlich gute Besserung an Tyler Eifert an der Stelle, dem wir wirklich alles Beste wünschen. Aber das sah wirklich sehr, 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 sehr schlimm aus. Und ja, er wird wieder fehlen, eigentlich einer der besten in der Liga, die wir haben, und er wird jetzt wahrscheinlich wieder lange ausfallen. Das ist natürlich für ihn sehr, sehr schade, weil er wirklich schon guten Einsatz hat. Er hat ja auch einen Touchdown gefangen gehabt in dem Spiel und jetzt muss er wieder auf die IA, muss wieder Reha machen. Das hat er in den letzten Jahren viel zu häufig gemacht. Mal gucken, ob er nochmal zurückkommen wird und ob er dann auch wirklich nochmal Football spielen kann. Ja, Florian, kommen wir jetzt aber noch kurz zu den Steelers. Ich denke, das müssen wir noch einmal ansprechen. Jetzt gibt es das Gerücht mit Le'Veon Bell und so weiter. Es gibt viele Themen, die um das Ding rum sind. Die Defense, die keinen stoppen kann. Le'Veon Bell sagt, Mike Tomlin wird wahrscheinlich, hat er keinen neuen News zu. Laut Adam Schefter von ESPN wird er wohl in der Bye-Week in der Woche 7 zurückkommen. Man merkt einfach, dass Le'Veon Bell der Mannschaft fehlt, weil James Conner hat zwar eine gute erste Woche gehabt, Aber seitdem läuft es halt nicht mehr so. Und auch die Bälle zu Antonio Brown und auch an Juju Smith-Schuster, die kommen nicht mehr an. Also haben die Ravens gute Arbeit geleistet. Man muss einfach sagen, da fehlt einfach ja quasi die Variation. An Game Punkt über Nürnberg Collar nicht. Dann stelle ich meine Leute halt auf Juju Smith-Schuster und auf Brown und dann gewinnen wir das Spiel.
Ja, das stimmt. Vor allem die Verbindung von Ben Roethlisberger zu Antonio Brown funktioniert bisher einfach nicht so gut. Er hat jetzt, glaube ich, 280 Yards über die Saison gesammelt. Das ist vergleichsweise weniger als in anderen Jahren. Und da muss das Team natürlich dran arbeiten. Auch Ben Roethlisberger spielt keinen so guten Football wie in den anderen Jahren mehr. Könnte auch daran liegen, dass er einfach alt ist. Ja, und die Offense, die noch nicht so gut miteinander funktioniert, ist ja das eine. Trotzdem haben sie bisher, glaube ich, um die 30 Punkte pro Spiel erzielt. Deswegen muss man logischerweise auch mal über die Verteidigung reden, weil gegen die Chiefs 42 Punkte zuzulassen, ist das eine. Die Chiefs spielen eine verdammt gute Offense, worüber wir auch gleich noch reden werden. Aber dann zum Beispiel gegen die Buccaneers 27 oder jetzt gegen die Ravens 26 auch zuzulassen, da wird es halt für fast jede Offensive in der NFL schwer, das Spiel dann zu gewinnen. Und dort liegt sicherlich auch dieses Jahr noch die Verletzung und das Ausscheiden von Ryan Shazier schwer, der die zentrale Stütze in der Verteidigung war und die ist nun mal einfach weggebrochen. Und dementsprechend stehen sie jetzt dort zusammen mit den Cleveland Browns auf dem letzten Platz in der Division.
Ja, und die Cleveland Browns, auch ein Team, was durchaus auf 4-0 oder beziehungsweise 0-4 stehen könnte, die überraschen wirklich so ein bisschen besser. Baker Mayfield mit dem, ja, vorletzte Woche eingewechselt wurde, der wirklich gut gespielt hat, dafür gesorgt, dass die Mannschaft gewinnen könnte. Jetzt gegen die Raiders war es jetzt nicht so stark, vier Turner was produziert, damit auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass man das Spiel am Ende leider verliert aus Browns Sicht. Aber da muss man sagen, die Browns sind auf einem guten Weg, auf haben ein bisschen Pech gehabt, teilweise auch ein bisschen schlechtes Playcalling mit dabei gewesen, dass sie das Spiel am Ende verlieren, dass sie nur bei 1-2-1 stehen, aber trotzdem ist der Schritt nach vorne zu sehen. Und dann machen wir jetzt hier die erste kurze Pause und kommen gleich zurück und schauen auf die anderen beiden Divisions, die AFC South und die AFC West und natürlich noch ganz viel NFC Football hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it. Auf Facebook/meinsportradio. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports und jeden Spiel hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es angeguckt, wir gucken auf die beiden anderen Divisions in der AFC, die South und die West Division. Fangen wir mit dem Süden an, Florian. Die Tennessee Titans und die Jacksonville Jaguars führen beide mit 3-1 die Division an. Bei den Jaguars, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht es mich nicht. Sie spielen das wirklich sehr, sehr stark. Gerade die Performance gegen die Patriots, bin ich wirklich sehr überzeugt von den Jaguars. Die sehen wirklich bereit dafür aus, jetzt Richtung Super Bowl zu gehen. Die Titans, muss ich ganz ehrlich zugeben, die überraschen mich doch schon. Es ist wirklich so ein Team, was, glaube ich, so wenig Highlights hat, wenig wirklich, man sagen würde, wow, aber jetzt gerade die letzten beiden Siege gegen die Jacksonville Jaguars und auch gegen die Philadelphia Eagles waren dramatisch. Sie haben sich wirklich Football sehr gut gecoacht und da muss man auch sagen, Mike Vrabel, der ehemalige Patriots-Spieler, hat scheinbar ein bisschen was von Belichick mitgenommen, weil gerade dieses Situational Football Coaching macht er wirklich sehr gut und damit stehen Titans am Ende verdient mit 3-1 da, auch wenn die Spiele jetzt nicht unbedingt schön anzusehen sind.
Das stimmt, nicht unbedingt schön anzusehen, aber es ist erfolgreich. Alle ihre drei Siege sind jetzt mit 3 Punkten Vorsprung gekommen und dabei waren schon 2 echte Hochkaräter dabei gegen die Jaguars und gegen die Eagles, also die aktuellen Super Bowl Champions immerhin. Damit hatte ich auch nicht kalkuliert, dass sie das Spiel gewinnen werden, aber sie haben es tatsächlich geschafft und damit stehen sie jetzt bei 3-1. Ja, und ihre Offensive funktioniert soweit solide. Sie werden aber trotzdem auch zusätzlich, muss man sagen, von ihrer Verteidigung noch auch gut getragen und da bekommen Marcus Mariota als Quarterback auch gute Hilfe. Er, sollte man ja dazu erwähnen, hat immer noch Probleme mit seiner Hand, hat da so ein bisschen Taubheitsgefühl, trägt deswegen auch einen speziellen Handschuh. Aber trotzdem hat er jetzt gegen die Eagles zum Beispiel sensationell das Spiel gemanagt, hat dort ja in den letzten 2 Minuten der regulären Spielzeit hat er noch das Unentschieden herausgeholt und dann in der Overtime auch das Team zum Sieg geführt, was dann schlussendlich durch ein Field Goal entschieden wurde. Aber er hat sein Team über den Platz geführt. Und das war wirklich eine sehr gute Leistung von ihm. Ja, gegen die Eagles hat er jetzt auch 8 Yards im Average geworfen, 30 von 43 für 344 Yards. Das spricht nicht dafür, dass er in dem Spiel zu große Probleme mit seiner Hand hatte. Und ja, dadurch, dass eben die Defense auch dort gut mit dazu hilft, stehen sie jetzt bei 3-1, die Titans. Und vor allem haben sie jetzt nächste Woche erstmal noch ein Spiel gegen die Bills, was ein souveräner Sieg werden sollte. Und dann stehen sie bei 4-1, womit ihre Chancen auf die Playoffs schon wirklich gut aussehen. Wenn man zurückdenkt an letztes Jahr, dort sind sie ja auch sogar bis in die Divisional Playoffs gekommen. Wenn sie so gut weitermachen wie jetzt und wenn Mariotas Hand hält und hoffentlich heilt, wäre es ihnen auch zuzutrauen, wieder dieses Jahr auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen.
Das ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten und man muss wirklich sagen, das haben sie sich gut gemacht. Da hat Mariota auch in den letzten Minuten wirklich sehr gut agieren können, dann wirklich auch alles bewiesen können. So ein bisschen das Running Game muss noch ein bisschen daran gearbeitet werden. Das fand ich jetzt noch nicht so überragend, muss man ganz ehrlich zugeben. Da ist noch mit Sicherheit Luft nach oben. Aber wie gesagt, man muss in den richtigen Entscheidungen, in den richtigen Momenten die richtige Entscheidung treffen. Das haben sie gemacht, auch in der Overtime, wo sie absolutes Risiko gegangen sind bei 4. Versuchen mehrfach und es mehrfach belohnt wurde. Natürlich auch einmal bedingt durch eine Strafe, klar, aber trotzdem musst du erstmal ja die Eier in der Hose haben, das Ding auch dafür zu gehen und dafür auch alles zu versuchen, auch dann am Ende dazu zu leben, dass es halt nicht funktionieren kann, so wie es zum Beispiel Frank Reich von den Indianapolis Colts passiert ist, der dann für 4. Versuch gegangen ist. Da hat es nicht funktioniert und der wird jetzt entsprechend dafür kritisiert. Deswegen hängt er immer natürlich von der Outcome ab, aber trotzdem Respekt dafür, das zu machen, dass er wirklich auch alles versucht hat. Und die Titans, wie gesagt, die sind ganz gut da. Mal gucken, wie sie jetzt in den nächsten Monaten noch präsentieren werden. Jetzt Buffalo sollte kein Problem werden, aber du hast schon gesagt, Baltimore, Los Angeles, dann werden mit Sicherheit 2 Prüfsteine, die sie dort zur Verfügung stehen haben. Und da gucken wir auch jetzt schon auf die anderen beiden Teams in der Division, die mit 3-1 und 3 dastehen. Die Indianapolis Colts finde ich jetzt nicht so überraschend und die Houston Texans, die wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich, wirklich schwach sind. Also da oder wirklich wenig zusammen. Die Secondary ist ein absolutes Mess. Die Offense funktioniert auch nicht so wirklich. Deshaun Watson ist nicht in dem Rhythmus wie letztes Jahr. Die O-Line ist wahrscheinlich wirklich die schlechteste in der ganzen Liga. Also ich hatte eigentlich von der Bills Offense gesagt, oder O-Line gesagt, die auch schwach ist. Aber die Texans O-Line ist viel schlechter und ja, dann verliert man ganz, gewinnt man ganz glücklich irgendwie gegen Indianapolis Colts. Also vor 3 Spielen, wo man überhaupt nicht reinkommt und auch wieder viele Punkte zulässt, auch wenn man für eine Front 7 eigentlich viel Talent hat, aber diese Secondary, huiuiuiui, da ist wirklich viel, viel Luft nach oben.
Ja, tatsächlich auch für mich sind die Texans ein bisschen eine Enttäuschung. Letztes Jahr hat die schon Watson ja bis zu seiner Verletzung ab dem Tiefpunkt gespielt. Mittlerweile hatten die Coaches wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit, um sich seine Plays anzuschauen, zu schauen, wie er spielt und ihn dementsprechend so ein bisschen auszuschauen. Ist ganz logisch, dass sowas nach dem ersten Jahr eines Quarterbacks in der NFL passiert. Und damit hat er sicherlich ein bisschen zu kämpfen. Vielleicht hat er auch noch Probleme mit seiner Verletzung und ist sich deswegen noch nicht ganz so sicher wie im letzten Jahr, auch wenn er ja jetzt dieses Jahr, letztes Wochenende im Sieg, einiges an Rushing Yards auch zurückgelegt hat. Also seine Beine werden auch wieder besser offensichtlich. Und die Defense der Texans, vor allem die Defensive Line mit J.J. Watt und Clowney und wer da alles spielt, ist ja auf dem Papier eine der stärksten der NFL. Aber tatsächlich in den Spielen wurde es von ihnen noch nicht ganz so stark gezeigt. In der 3. Woche hatte, meine ich, J.J. Watt 3-6 in einem Spiel. Zum ersten Mal seit mehr als 1,5 Jahren. Aber abgesehen davon ist er nicht mehr ganz so gut, wie er war, als er dreimal hintereinander Defensive Player of the Year geworden ist. Und dementsprechend kann man Houston eigentlich damit zusammenfassen, dass sie eine Enttäuschung sind, bisher aber noch kein Spiel mit mehr als einem Score verloren haben. Und sie spielen jetzt gegen die Cowboys und die Bills, wo sie in beiden Spielen eigentlich gute Chancen haben sollten, das zu gewinnen, wenn Deshaun Watson auch wieder gut spielt. Dann sollten sie auch gegen die Cowboys tatsächlich gewinnen können, vor allem weil es auch noch zu Hause ist. Und die Bills, hat man gerade schon angesprochen, sind ein Team, gegen das eigentlich jeder gewinnen sollte. Dementsprechend könnten sie auch nach 2 Spielen bei 3-3 stehen und dann würden wir nochmal wahrscheinlich ganz anders über sie sprechen.
Das stimmt wahrscheinlich. Wenn man mal guckt, 7 Touchdowns, 4 Interceptions für Deshaun Watson, 17 Mal schon gesackt worden in der Saison, das ist schon eine verdammt hohe Anzahl, das muss man auch einfach so klar dann auch sagen und mal gucken, wie sich die Texans fangen werden, weil sie müssen sich fangen, sie wurden vor der Saison von vielen gehypt, auch Deshaun Watson, der wirklich in der ersten Zeit wirklich eine High-Flying war in den ersten 7 Spielen, in der letzten Saison 19 Touchdowns, 8 Interceptions. Ja, so ein bisschen hat er, ein bisschen ganz Rhythmus ist er nicht drin, ist aber wahrscheinlich aufgrund dieser Kreuzbandverletzung, da bist du dann einfach auch ein bisschen, ja, gehst du einfach anders in die Situation rein, riskierst nicht mal alles, sondern gehst auch ein bisschen mal zurück. Deswegen gucken wir mal, wie er sich in den nächsten Wochen adaptieren wird, dann auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die ganze Geschichte bekommen wird. Bisher hat er noch kein Spiel geschafft, wo er keine Interception geworfen ist. Wäre mal mit Sicherheit eine Idee, jetzt in den nächsten 2 Spielen damit anzufangen, wobei gerade die Defense der Cowboys finde ich echt gut, aber dazu dann gleich noch mehr. Gucken wir jetzt auf die AFC West. Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Die Kansas City Chiefs stehen da mit 4-0. Und das ist wirklich eine absolute Hammer-Story, muss man ganz ehrlich sagen, was der Patrick Mahomes abreißt. Bombastisch, wirklich riesig, richtig stark, was er da Woche für Woche rauf hat. Hat man eben alle Rekorde gebrochen, die man irgendwie brechen kann mit 14 Touchdowns in den ersten 4 Spielen. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Aber das große Problem der Chiefs ist einfach, dass deren Defense einfach keiner haben kann. Die schlechteste Defense in Total Yards mit 451,8 Total Yards. Das ist schon eine verdammt schön dort zulässt, aber sie stehen damit 14-0, weil sie halt einfach auch immer 30, 35 Punkte scoren. Und das ist schon gut dann in dem Sinn, dass man das Spiel gewinnen kann. Aber wenn man natürlich an die Playoffs geht, dann gibt es die andere Defense, da muss natürlich dann gearbeitet werden, Florian.
Genau, ja, man sagt ja immer so schön, Offense wins Games, Defense wins Championships. Bisher kann man aber eigentlich nur verzückt sein von dem, was Andy Reid und Patrick Mahomes da offensiv aufziehen. Wir haben 38, 42, 38 und 27 Punkte erzielt. Es macht einfach einen Riesenspaß, da zuzusehen, wie kreativ dieses Offensivschema funktioniert. Da sind so viele komplett unterschiedliche Spielzüge, viel Play-Action, dann mal wieder ein Jet-Sweep und Read-Option und alles. Es wird alles durcheinander geworfen. Es ist quasi komplett unausrechenbar. Und das resultiert dann darin, dass Patrick Mahomes jetzt 14 Touchdowns und keine Interception geworfen hat. Und damit haben sie es bisher eben auch immer geschafft, die Spiele zu gewinnen. Jetzt bestes Beispiel im letzten Spiel diese Woche Monday Night Football gegen die Denver Broncos, wo Patrick Mahomes sie dann im letzten Drive des Spiels gerade noch zum Sieg geführt hat. Selbstverständlich war es auch eng, weil die Defense einige Punkte zugelassen hat. Aber bisher hat die Offense es immer noch geschafft, es auszubügeln. Man sollte aber auch im Auge behalten, letztes Jahr haben die Chiefs damit angefangen, ich meine 42-28 gegen die Patriots zu gewinnen. Dann haben sie noch 4 Spiele gewonnen, waren also bei 5-0. Und dann ging es plötzlich bergab und sie haben 6 der nächsten 7 Spiele verloren, sind quasi komplett abgestürzt. Man kann jetzt natürlich darüber spekulieren, ob es daran liegt, dass in der Offseason Andy Reid extrem kreativ ist und ein super Scheme aufsetzt, das dann aber nach ein paar Wochen von den Gegnern langsam ja ausgetüftelt wird sozusagen und wo man draufkommt, wie es funktioniert und dass deswegen die Chiefs es schwieriger haben in den nächsten Spielen. Wird spannend sein, ob das dieses Jahr wieder so funktioniert oder ob sie dieses Mal weiterhin durchmarschieren können, weil bisher haben sie mich wirklich brutal überzeugt und nächste Woche gegen die Jaguars und darauf gegen die Patriots wären sicherlich erstmal schöne Prüfsteine, um zu sehen, ob Patrick Mahomes zum Beispiel dann gegen die Jaguars Defense auch so überzeugen kann mit all seinen Waffen, die er hat.
Genau, und das wird auch schon mal sehr spannend, gerade weil es mit Sicherheit auch ein mögliches Playoff-Matchup dann wäre. Und deswegen wird man dann gucken, wie auch das Game dann von Andy Reid entsprechend gegen eine starke Jacksonville Defense ist die beste Defense bisher in dieser Saison. Das muss man einfach so klar anerkennen. Und dann kommen wir jetzt zu 2 anderen Teams in der Division. Denver Broncos stehen da mit 2-2, Los Angeles Chargers auch 2-2. Ich denke, bei den Broncos ist es so im Rahmen, das denke ich schon, 2-2, da kann man, glaube ich, sehr zufrieden mit sein, auch wenn man vielleicht ein bisschen unglücklich das ein oder andere Spiel verloren hat. Aber gerade die Chargers, Florian, die sind wirklich überhaupt nicht auf dem Level, wo wir es erwartet haben. Die Defense lässt viel zu viele Punkte zu. Offensiv ist das eigentlich okay, aber gerade die Defense, wovon viele gedacht haben, dass sie wirklich sehr, sehr gut sein kann, ist nicht auf dem Level, wie man es erwartet hat. Natürlich, Joey Bosa fehlt, klar, da fehlt auf jeden Fall ein Pass-Rusher. Aber trotzdem, da muss mehr passieren. Die Chargers machen wieder dieselben Fehler wie letztes Jahr. Mist, Field Goal, alles Mögliche ist dabei. Also, wenn es was gibt, was die Chargers machen können, an unmöglichen Situationen, sie schaffen es auf jeden Fall.
Ja, ich würde erstmal auf die Denver Broncos noch kurz eingehen. Die sind ja mit 2-0 in die Saison gestartet, was aber auch komplett so zu erwarten war, obwohl das Team meiner Meinung nach nicht so extrem gut ist, wie sich 2-0 anhört. Und zwar der Homefield Advantage in Denver ist tatsächlich größer als überall sonst in der NFL, ganz besonders im September. Die Denver Broncos haben in den letzten 10 Jahren fast alle Spiele im September zu Hause gewonnen, weil sie natürlich da den Vorteil der Höhe haben, da sie im Training Camp und der gesamten Preseason zu Hause bei sich sind in einer Meile Höhe, während andere Teams dort eben nicht sind. Das heißt, jedes Team hat diese Umstellung dann, sich auf weniger Sauerstoff einstellen zu müssen. Was aber dann im September noch besonders hinzukommt, ist die Hitze, die dort noch in Denver vorherrscht, wodurch noch weniger Sauerstoff in der Luft vorhanden ist und deswegen dieser Heimvorteil nochmal wesentlich größer ist als am Ende der Saison zum Beispiel, wo dann die Temperaturen kühler werden und dieser Sauerstoffvorteil nicht mehr ganz so extrem ist und zusätzlich die anderen Teams auch mit der Zeit eben sich besser daran gewöhnen. Also besser in Form kommen, noch ein bisschen fitter werden durch mehr Spielhärte sozusagen und dementsprechend wird dieser Heimvorteil der Broncos linear so ein bisschen nach unten. Aber ja, trotzdem 2-2 ist für sie ein guter Start und gegen die Chiefs haben sie ja jetzt auch zu Hause verloren. Es war aber trotzdem sehr eng. Als nächstes spielen sie jetzt gegen die Jets in New York. Obwohl es auswärts ist, sollte Denver das eigentlich gewinnen und ich habe sie nicht als Playoff-Team auf meiner Liste, aber ja, im Mittelfeld werden sie trotzdem sofort vor sich hin dümpeln, sage ich mal. Und was man ja mal da besonders hervorheben muss, vor allem das Laufspiel bei Denver funktioniert ja sehr gut, auch deutlich besser als erwartet. Sie haben da ja zwei Rookies gedraftet. Einmal haben sie Philip Lindsay, der jetzt 12 Carries für 69 Yards hatte. Royce Freeman 8 Carries für 67 Yards. Und ja, beide eben dieses Jahr erst in die NFL gekommen und sie spielen bisher wirklich super. Spricht dafür, dass auch die Offensive Line soweit eine solide Saison spielt. Und ja, Case Keenum als Quarterback ist halt Case Keenum immer mal wieder für eine Interception zu haben, aber trotzdem immerhin Mittelmaß in der NFL. Das hat sie bisher eben auch zum 2-2 dann gebracht.
Ja, kurze Ergänzung zu Philipp Lindsay, ist undrafted Rookie. Das muss man noch hinzufügen, weil er wirklich ist bombastisch.
Umso beeindruckender.
Ja. Auf jeden Fall, genau. Also da gucken wir mit Sicherheit drauf. Wie gesagt, Broncos halte ich auch so ein gutes Mittelfeldteam, aber für Playoffs sehe ich es noch nicht. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Team in der AFC West, die Oakland Raiders. 1-3. Wenn das Spiel eine Halbzeit dauern würde, würde es mit Sicherheit anders aussehen aus Raiders Sicht. Aber man muss einfach sagen, das war ein großer Fehler, Khalil Mack zu traden, Florian. Das war wirklich einfach schlecht, weil die Defense einfach keinen stoppen kann in der zweiten Halbzeit.
Ja, und es ist irgendwie schon ein bisschen komödiantisch mit anzusehen, dass Khalil Mack getradet wird und sich daraufhin dann John Gruden darüber beschwert, dass das Team keinen gescheiten Pass-Rush hat. Ja, man muss trotzdem überlegen, ob die zwei First-Round-Picks es wert waren oder nicht. Schlussendlich kann man erst sagen, was, je nachdem, welche Picks dann getätigt werden und wie gut die Spieler tatsächlich dann sein werden. Aber für den aktuellen Stand war es logischerweise kein guter Move. Damit sind sie jetzt bei 1-3, die Raiders. Ich denke auch nicht, dass sie in die Playoffs einziehen werden oder in der Nähe sein werden, sondern vielleicht so 5-6 Spiele gewinnen werden. Gegen die Browns war es ja auch in der Overtime dann eher glücklicher Sieg. Also das Spiel hätten beide Mannschaften gleichermaßen gewinnen können. Und ja, so dümpeln die Raiders eben vor sich hin. Auch John Grudens offensives System hat bisher noch nicht so gut, ist noch nicht so gut ins Laufen gekommen. Der Derek Carr hat zwar letztens einen NFL-Rekord aufgestellt für die höchste Passquote, die angekommen ist. Ist zwar schön und gut an sich, aber wenn dann der durchschnittliche Pass nur 5 Yards weit fliegt, während bei anderen der durchschnittliche Pass vielleicht 7 oder 8 Yards weit fliegt, bringt das dann logischerweise auch nicht so viel, wenn man extrem präzise ist. Deswegen muss das alles immer ein bisschen in Relation gesehen werden und deswegen glaube ich auch, dass diese Saison John Grudens Raiders noch nicht so die Rolle spielen werden.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Aber was gut ist, Marshall Lynch ist back. 300 Yards gelaufen, das ist doch schon mal sehr schön. Beast Nord ist back zurück in der Liga. Das freut uns doch, dass er wieder seine Form gefunden hat von der guten Seahawks-Zeit. Und damit machen wir hier den nächsten Cut. Die AFC ist durch, wir kommen jetzt zur NFC und wir hatten es gerade. Khalil Mack ist jemand, der sehr, sehr gut ist bei den Chicago Bears und auch um die Bears mit dem nächsten Teil gehen, hier bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportradio.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Wir kommen jetzt zur NFC North. Ich habe es schon angekündigt, zu den Chicago Bears, die im Moment wirklich sehr, sehr stark aussehen. 3-1, eine überragende Defensive Front, muss man sagen. Die meisten Sacks in der Liga dazu. Khalil Mack, der richtig on fire ist und bisher mehr Sacks produziert hat als die ganze Raiders Defense zusammen. Und man merkt einfach, die Bears haben alles richtig gemacht und haben jetzt auch noch einen Quarterback gefunden. Mitch Trubisky, letztes Spiel 6 Touchdowns.
Die Bears sind zum ersten Mal seit 2010 wieder auf dem Weg, möglicherweise tatsächlich in die Playoffs einzuziehen. Ja, sage ich jetzt einfach mal als halbe Bold Prediction. Trubisky hat natürlich 6 Touchdowns geworfen, 5 in der ersten Halbzeit alleine. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch einen wirft, dass er den NFL-Rekord einstellt. Aber auch so hat er mit einem 98,9er Quarterback-Rating und einem 154,6 Passer-Rating beinahe perfekte Werte aufgestellt. Und Tampa Bay da ja komplett zerlegt, also wirklich gnadenlos. Dazu muss man ja noch dazu nehmen, dass auch noch 53 Yards gelaufen ist in gerade mal 3 Versuchen. Also auch das hat funktioniert. Und ja, die Bears sehen sowohl offensiv, wobei ich da noch so ein paar Fragezeichen sehe, als auch aber defensiv sowieso sehr stark aus. Dass die Defensive funktioniert, war, denke ich, vor der Saison keine große Frage. Das Entscheidende war eher, wie gut Mitch Trubisky dieses Jahr spielen kann. Und bisher hat er dieses Jahr eigentlich ja eine solide gespielt. Und jetzt diese 6 Touchdowns waren natürlich sensationell. Davor hatte er bisher 2 Touchdowns und 3 Interceptions, also ja, ist durchschnittlich sogar ein bisschen hochgegriffen da, sondern eher so unterdurchschnittlich. Damit ist er mittlerweile, wenn man jetzt das neueste Spiel gegen Tampa mit einberechnet, genau im Durchschnitt. Und wenn er sich auch noch positiv entwickelt, dann würde ich die Bears als ganz große Playoff-Aspiranten sehen. Wenn er zu seiner alten Form, die er auch im letzten Jahr gezeigt hat, zurückkehrt, wird's ganz eng, dann geht's vielleicht um die Wildcard.
Ja, das muss man, wie gesagt, mal gucken. Das muss man jetzt mal abwarten, was die Bears auch in den nächsten Wochen zeigen werden. Sie haben schon wirklich guten Einstand gehabt. Das muss man ihnen lassen. Mit 3-1 stehen sie wirklich sehr gut da. Und da muss man jetzt, wie gesagt, schauen, wie es halt dann weitergeht. Natürlich wird es mit Sicherheit für sie kein einfaches Unterfangen werden. Aber wenn man Mitch Trubisky hat, der mal eben einen Rekord gesetzt hat mit 5 Touchdowns zu 5 verschiedenen Receiver in der ersten Halbzeit in einem Spiel, ist das schon wirklich sehr eindrucksvoll. Es gibt noch einen weiteren Quarterback, der das auch geschafft hat. Und zwar gegen die Bears vor knapp 4 Jahren ist es ja, 9. November 2014. Das ist ein gewisser Aaron Rodgers von den Green Bay Packers. Und sind wir beim nächsten Team. Green Bay steht da mit 2-1-1. Und auch wenn sie im Moment auf Platz 2 stehen, es fühlt sich irgendwie so an, Florian, als ob da doch noch alles stimmt. Also ich würde sie ganz einfach sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
Da stimme ich dir ohne große Umschweife zu. Es, ja, 2-1-1 ist solide, Platz 2 der Division ist solide, aber trotzdem sind sie noch nicht, in den Top 5 Teams der NFL. es läuft, es ist ganz schwer zu beschreiben, es läuft alles so weit, so gut. Problem ist sicherlich, dass Aaron Rodgers mit seinem Bein immer noch verletzt ist, auch wenn man das jetzt zum Beispiel gegen die Bills beim 22-0 nicht so wirklich gesehen hat. Aber davor, in der Woche zum Beispiel, gab es ja gegen dann die 31-17 Niederlage gegen die Redskins, wo die Packers ganz und gar nicht gut aussahen und komplett dominiert worden sind von den Redskins. Deswegen, ja, kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, wo es bei den Packers hingeht in den nächsten Spielen. Hier kann man auf jeden Fall schon sagen, dieses Wochenende gegen die Lions in Detroit sogar, wird sicherlich ein ganz entscheidendes Spiel in der Division werden. Die Lions kann ich direkt mal anschneiden als anderes Team, als bisher schlechtestes Team der Division sogar, stehen bei 1-3 da. Und ja, wenn die Lions dieses Jahr irgendeine Rolle spielen, müssen sie dieses Wochenende gegen die Packers gewinnen. Und die Packers, wenn sie sich gegen die Bears und die Vikings durchsetzen wollen, dann müssen sie genauso dieses Wochenende gewinnen. Danach gegen die 49ers, sollte zwar einfach werden, aber dann zwei Auswärtsspiele hintereinander gegen die Rams und die Patriots, das wird schwer. Und das sind also in den nächsten 4 Wochen jetzt 3 Spiele, wo man sich als Außenneutraler Sicht sehr gut anschauen kann, weil man da sehen wird, ob die Packers wirklich ein gutes Team sind oder ob sie dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut sind. Es wird spannend und ich werde mir sicherlich das Spiel gegen die Lions auch anschauen, sehr genau. Und hoffentlich bin ich dann auch ein bisschen schlauer, in welche Richtung es für sie dieses Jahr geht.
Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was dort passieren wird, das muss ich sagen. Die Lions haben zwar gegen die Patriots gewonnen, aber wie gesagt, ich finde, den Weg sollte man jetzt nicht überbewerten. Da ist wirklich noch Luft nach oben. Die Offensive ist noch nicht ganz so stark. Auch die Defensive, da muss noch ein bisschen was dran gearbeitet haben, da noch mit Patricia einiges an Arbeit zu tun. Und wenn wir von der schlechten Defensive reden, dann müssen wir es auch über die Vikings wagen. Und das hätten wir vor der Saison mit Sicherheit nicht erwartet, dass die Vikings sich so schlecht in der Defensive präsentieren. Also dieses schlechte Spiel gegen die Buffalo Bills, das war wirklich absolut unterirdisch. Dann gut gegen die Rams kann man viele Punkte kassieren, aber auch dort eigentlich finde ich viel zu viele. Dazu jetzt noch die Thematik mit Everson Griffin, dem Defensive End, der jetzt mehrere Wochen wahrscheinlich fehlen wird, nicht sogar Monate, aufgrund von ja wirklich mentalen Problemen. Also eine Frau meinte, dass Dämonen in seinem Kopf sitzen würden. Also da wird ihm auch jemand fallen, ein wichtiger Spieler fehlen. Und man muss jetzt sagen, 1-2-1 ist mit Sicherheit nicht das, was die Vikings erhofft haben, aber man muss auch zugeben, seit diesem Minnesota Miracle läuft bei den Vikings irgendwie nicht mehr so viel zusammen. Auch in den Spielen, wo sie gut waren, haben sie defensiv nicht überzeugen können.
Ja, ganz und gar nicht. Die Vikings können sogar die Enttäuschung der Saison sein. Sie haben ja jetzt extra noch Dan Bailey geholt als Kicker. Und eigentlich sind sie auf jeder Position so stark besetzt, dass sie sicherlich zu den ganz großen Super Bowl-Favoriten gehören müssen für dieses Jahr. Und dann mit 1-2-1 in die Saison zu starten, ist wirklich zu wenig, was dort rausgeholt wurde. Jetzt First Night, das Spiel gegen die Los Angeles Rams, sollte sicherlich nicht der Maßstab sein. Das war einfach nur ein Offensivspektakel von beiden Teams. Und dort hat man gesehen, wie kreatives und extrem effektives und gutes Playcalling aussieht. Also das war aus offensiver Sicht von beiden Seiten wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Aber gleichzeitig war es defensiv von Minnesota wieder mal keine Meisterleistung. Und das, muss ich sagen, überrascht mich auch ehrlich gesagt, weil die Namen, die dort in der Verteidigung stehen, sind allesamt wunderbar und gehören teilweise zu den Besten ihrer Position in der NFL. Trotzdem lief es bisher einfach nicht so, wie es hätte sein sollen. Ja, da haben wir jetzt auch schon wieder eine schöne Überleitung, weil dieses Wochenende geht es ja dann gegen die Eagles. Und die Eagles als aktueller Super Bowl-Champ, die sind ja auch noch so ein bisschen auf Suche nach ihrer Topform. Und dementsprechend werden wir da 2 Teams sehen, die dann gegeneinander spielen und die beide gewissermaßen in den Super Bowl wollen dieses Jahr, das eindeutig das Ziel sein muss. Und wer da verliert, hat dann schon mal Probleme und muss dann erst mal schauen, wie er zurückkommt.
Auf jeden Fall. Und das kann vielleicht auch so ein Brustlöser für die Vikings sein, wenn sie das Spiel gegen die Eagles gewinnen sollten, dass sie so ein bisschen dieses, ja, ich möchte nicht sagen Trauma, aber schon so ein bisschen so ein Spiel hatten, was sie mit Sicherheit nachdenken, weil wann hast du schon mal die Chance, zu Hause im Super Bowl zu spielen? Und das kann wirklich, wenn sie das gewinnen sollte, vielleicht dann auch nochmal Kräfte freisetzen, weil danach haben wir dann wirklich auch 2 machbare Spiele gegen die Arizona Cardinals und gegen die New York Jets. Und das sind beides nicht unbedingt Teams, die sich bisher mit rumgekleckert haben in dieser Saison. Mal gucken, aber wir schauen jetzt, du hast angesprochen schon Florian. Ich hab's aber heute mit Namen, das tut mir auch leid. Gegen die Eagles, da ist Carson Wentz zurück. Seitdem läuft es ein bisschen besser, jetzt ganz unglücklich verloren gegen die Titans. Da haben sie sich ein bisschen zu sehr überraschen lassen. Und ich muss sagen, ich finde, ich habe so das Gefühl, ich merke so ein bisschen so ein Super Bowl Hangover irgendwie, dass so ein bisschen die Secondary ist noch nicht ganz so stark. Auch die Offense ist noch ein bisschen sehr am Rhythmus finden, haben auch einige Verletzungsprobleme. Und deswegen ist das 2-2 lügt nicht, finde ich.
Nö, das lügt auf keinen Fall. Das ist ein sehr schöner Fall von Super Bowl Hangover, ja. Und dabei ist auch spannend, wer immer die Übertragungen auf mit dem NFL Game Pass oder der Zone schaut, also die englischen Originalübertragungen, bekommt auch sehr häufig mit, wie in Amerika tatsächlich über den Super Bowl Hangover geredet wird, einerseits, andererseits aber darüber geredet wird, dass die Eagles das Glück haben, dass Carson Wentz verletzt war, weil er sozusagen ja noch nicht wirklich den Super Bowl gewonnen hat und sozusagen dieses Feuer noch für das Team gewisserweise entfachen können sollte. Auch wenn man davon noch nicht so viel gesehen hat dieses Jahr. Also es waren jetzt bisher immer relativ knappe Spiele, auch gegen die Falcons. Ja, haben sie jetzt direkt zu Saisonbeginn mal glücklich gewonnen, weil die Falcons zu dumm waren, muss man ja sagen, bei Fourth Down einen Touchdown zu erzielen oder bei 4 Versuchen innerhalb der 5-Yard-Linie. Also ein eher glücklicher Sieg. Dann kam Tampa Bay, die damals noch offensiv mit Ryan Fitzmagic die Eagles komplett torpediert haben. Und dann gab es jetzt einen eher glücklichen Sieg gegen die Colts und dann eine unglückliche Niederlage gegen die Titans. Das spricht alles bisher für ein Team, das komplett durchschnittlich spielt und bei dem man am Ende einen Rekord von ungefähr 8-8 erwarten würde. Deswegen ist natürlich auch dieses Spiel am Wochenende gegen die Vikings so wichtig, weil wenn du am Ende mit 13-3 oder 12-4 dastehen willst, damit du für die Playoffs am besten dein Heimrecht hast, musst du solche Spiele gegen andere Spitzenmannschaften nun mal gewinnen. Und wenn sie das dieses Wochenende nicht tun, dann geht der Blick schon langsam nicht mehr in Richtung Division-Sieg, sondern nur noch in Richtung Wildcard. Und dann sieht das Ganze schon mal anders aus als letztes Jahr, wo sie ja wirklich durchmarschiert sind.
Genau, dann sieht das wirklich ein bisschen anders aus. Und zumal ihre Division jetzt auch nicht unbedingt schläft. Ich muss sagen, die Redskins stehen mit 2-1 überraschend. Gut, da hatten jetzt die Bye-Week, aber haben mit dem Sieger gerade gegen die Packers sich wirklich stark präsentieren können. Also muss man da wirklich positiv sein. Die Cowboys, finde ich auch mit 2-2, da hängt es wirklich so ein bisschen von der O-Line und vom Running Back ab. Dak Prescott hat noch nicht so viele Plays machen können, wobei man auch sagen muss, dass der Receiving Core einfach grottenschlecht ist und sich kaum Separation schaffen kann. Und die Giants mit 1-3. Ja, also meine Hoffnung in die Giants haben sich da nicht bestätigen können. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, ja, muss man auch dann sagen, man hat sich einfach vertan. Ich habe gesagt, sie gehen in 12 Siege. Ist noch möglich, klar, wenn sie 11 Spiele in Folge gewinnen sollten. Ja, aber das sehe ich im Moment bei den Giants jetzt nicht unbedingt kommen.
Das sehe ich auch nicht kommen. Also da muss man halt ganz einfach sagen, wenn deine O-Line schlecht ist und du keinen guten Running Back hast, dann wirst du dein Running Game nicht dadurch verbessern, indem du deinen Nummer 1 Pick verschwendest und dir oder deinen Nummer 2 Pick verschwendest und einen super tollen Jahrhunderttalent Running Back verpflichtest, sondern du wirst dein Running Game dadurch verbessern, indem du in deine O-Line investierst, weil diese die Räume schafft. Deswegen für mich überhaupt nicht überraschend, dass sie jetzt bei 1-3 stehen. Was auch noch dazu kommt, der Quarterback ist 35 Jahre oder älter, wird also auch nicht mehr so lange spielen und dementsprechend hätte man diesen Nummer 2 Pick wesentlich sinnvoller investieren können, selbst wenn Saquon Barkley tatsächlich jetzt die nächsten Jahre einer der besten Running Backs der NFL sein wird. Es ist einfach mittlerweile in der NFL nicht mehr so einen frühen Pick für einen Running Back zu investieren, weil du auf dem Markt überall gute bekommen kannst. Man sieht jetzt in Denver, sie haben Lindsay als undrafted Rookie sogar verpflichtet und er ist er jetzt der Nummer 1 Running Back und hat wirklich gute Werte. Und ja, dementsprechend dort einfach eine Fehlentscheidung der Giants in meinen Augen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie ihre Saison noch irgendwie rumdrehen werden.
Da glaube ich auch nicht dran, aber wenn es so weitergeht, dann kriegen sie wieder einen hohen Pick im Draft und dann können sie sich darüber nachdenken, ob sie sich dann vielleicht mal einen Quarterback nehmen, den sie vielleicht mögen. Weil ich denke nicht, dass ein Geno Smith oder ein Darius Webb die Zukunft für die Giants ist. Also da gibt es ja noch viel, viel Potenzial nach oben und da muss man auch ganz ehrlich sein, die Giants müssen auch irgendwann drüber nachdenken, ob sie nicht den Rebuild antreten wollen. Sie haben mit Bet Chema jemanden, der so ein bisschen jetzt mit Sicherheit auch die, ja, so ein bisschen einfach die Chemistry, so ein bisschen auch diese ganze Thematik um die Mannschaft um Ende Knast, einfach diese Culture ein bisschen besser wird ums Team drumherum. Mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht bei den Giants, aber natürlich auch bei den Cowboys. Redskins sind zwei Teams, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin. Wie gesagt, Cowboys 2-2. Ja, ist okay, aber da kann man auch, glaube ich, wirklich sein, dass man 2-2 dasteht, Florian.
Ja, auf jeden Fall. Das Problem bei den Cowboys ist sicherlich auch, einerseits die Receiver sind deutlich schlechter als in den letzten Jahren. Jason Witten ist nicht mehr da, Des Bryant sowieso nicht. Und das dementsprechend ist Cole Beasley mittlerweile ihr Nummer 1 Receiver. Und das reicht einfach nicht. Dazu kommt, ist sicherlich dadurch bedingt, aber Dak Prescott spielt dieses Jahr nicht mehr so stark wie die letzten Jahre. Also ich hatte Dak Prescott als guten Quarterback bisher eingeschätzt. Die Meinung hat sich jetzt zum aktuellen Stand etwas geändert. Und dementsprechend sehe ich die Cowboys auch irgendwo im Mittelfeld entlang taumeln. Ich denke auch, dass sie gegen die Texans vielleicht gewinnen könnten. Aber das wird eher schwierig. Also eher gehe ich da noch in Texans und danach kommen dann die Jaguars, die sicherlich die Dallas Offense ziemlich ausschalten werden. Also sehe ich die Cowboys da auch nicht in Richtung Playoffs marschieren. Ja,
wobei man bei den Cowboys nicht vergessen darf, drittbeste Defense in Total, die hat 166,5 Yards gehabt, also das ist schon ein sehr guter Wert und das ist vielleicht etwas, was die Mannschaft dann tragen wird zu einem halbmix vernünftigen Rekord und dann muss man wirklich in der Offseason gucken, dass man einfach vernünftige Receiver findet, Nummer 1 Receiver, weil Tavon Austin, bei allem Respekt vor ihm, ist kein Nummer 1 Receiver und dann wird es halt auch entsprechend schwierig. Die O-Line ist auch noch nicht so 100% perfekt, also da gibt es für die Cowboys noch einige Baustellen. Wir machen hier die nächste Pause und kommen dann auf die letzten zwei Divisions zurück und natürlich auch noch auf unsere Vorschau von den einzelnen Spielen oder vor ein paar Spielen jetzt, die am Wochenende anstehen, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Also dranbleiben.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Bei mir ist immer noch Florian Hager, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir gucken jetzt auf die letzten zwei Divisions in der NFC, die NFC South und die NFC West. Bevor wir zu der NFC West kommen und damit auch zum Team von Florian, schauen wir uns den Süden an. Da führen die Carolina Panthers sind mit 2-1 nur auf Platz 2. Die New Orleans Saints sind auf 1 mit 3-1 und ja, muss sagen, letzten drei Spiele gewonnen, war aber entsprechend Highscoring, da mussten sie wirklich alles aufbieten, haben auch ein bisschen Glück gehabt gegen die Browns in der Woche 2, aber wer am Ende mit 3 Siegen dasteht und den Drew Brees hast, der wirklich wieder bombastische Zahlen auflegt und Alvin Kamara, der eine absolute Granate ist, muss man ganz ehrlich sagen, diese Saison schon, also die ersten vier Spiele ohne Ingram hat er wirklich dafür genutzt, um zu zeigen, was für ein Potenzial er besitzt und dann steht es mit 3-1 da. Vielleicht auch ein bisschen Glück, weil die Secondary wirklich nicht gut ist, aber du stehst mit 3-1 da.
Ja, New Orleans hat offensiv sensationell gespielt, dafür defensiv auch ziemlich katastrophal. Also die Saison ging ja los mit der 48-40 Niederlage gegen die Buccaneers und es ist dann nicht viel besser geworden. Auch zum Beispiel da gegen die Falcons 43-37. Also letztes Jahr hat mich die Defense extrem überzeugt. Bei den Saints. Dieses Jahr ist das bisher noch nichts Halbes und Ganzes, was sie da aufbieten. Und das muss definitiv besser werden, wenn es auch in den Playoffs dann was werden soll. Aber natürlich offensiv läuft das mit Drew Brees und Alvin Kamara super. Kamara hat jetzt schon mehr als 600 Total Yards. Das sind nach 4 Spielen wäre das die Pace für schlussendlich 2400 Total Yards. Das ist absurd, diese Summe. Er wird es wahrscheinlich auch nicht halten können, wenn Ingram dann zurückkommt und sie sich das Ganze wahrscheinlich wieder ein bisschen aufteilen werden. Für die Offensive muss das aber natürlich nichts Schlechtes sein, weil im letzten Jahr sich ja gezeigt hat, dass dieser Split dieser beiden Running Backs, dass das sich extrem gut ergänzt hat. Dementsprechend denke ich auch, dass Sean Payton das weiß einzusetzen und dementsprechend damit umgehen kann. Sie stehen dank der Offensive, sage ich mal, zu verdient bei 3-1, aber trotzdem die Division ist extrem hart umkämpft. Und dass die Falcons da zum Beispiel mit 1 und 3 ganz am Ende stehen, muss man sicherlich auch gewissermaßen einmal ihrer Red Zone Offense, die zu Beginn gegen die Eagles katastrophal war, aber auch so ein bisschen ihrer Defense zuschreiben, die jetzt beispielsweise gegen die Bengals 36 Punkte zugelassen hat und gegen die Saints 43, Entschuldigung, gegen die Bengals 37 sogar. Und ja, also man könnte so ein bisschen sagen, das ist die Division der schlechten Defenses. Da sind drei der Defenses, die bisher die meisten Punkte in der NFL zugelassen haben. Alle drei mehr als 30 Punkte pro Spiel. Nur die Panthers stechen da raus, die bisher nur 20 pro Spiel zugelassen haben. Aber ansonsten sieht man dort immer großes Offensivspektakel mit wenig defensiver Hilfe. Und ja, das Ganze macht das so ein bisschen unberechenbar, finde ich.
Da bin ich komplett bei dir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn diese Spiele in Atlanta schon mal ein Vorgeschmack auf den Super Bowl sind, der ja dort stattfinden wird, dann freue ich mich sehr auf den Super Bowl, muss ich sagen. Also bei so vielen Punkten, die dort immer fallen, ja, mal gucken, ob sich das dann auch am Ende so bestätigen wird. Aber du hast gesagt, die Saints wirklich lassen viele Punkte zu, die Falcons. Ich finde es ein bisschen unglücklich mit 1 und 3 im Moment, aber du musst halt die Punkte halt nicht so viel zulassen, auch wenn du halt viele scorst. Natürlich mit Keanu Neal und Deion Jones sind einige Spieler nicht mit dabei, die auch fehlen natürlich in der Secondary und da sieht sie schon sehr verletzungsgeplagt. Da müssen jetzt die anderen Spieler den nächsten Step machen. Kommen wir jetzt auf die zwei anderen Teams zu sprechen. Panthers 2 und 1 hatten jetzt eine Bye-Week, finde ich das in Ordnung. Und Tampa Bay ist jetzt nach dem Hype-Train in den ersten zwei Wochen ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen, steht im Moment mit 2 und 2 da.
Genau, ja, Carolina Panthers, dadurch, dass ihre Defense bisher im Schnitt 10 Punkte weniger pro Spiel zulässt als die anderen drei Teams in der Division, würde ich sie sogar im Moment als ja fast sogar stärkstes Team ansehen. Sie haben zwar gegen die Falcons auswärts gewonnen, aber da gibt es auch noch das Rückspiel dann zu Hause. Und der Schedule jetzt erstmal gegen die Giants und Redskins ist eigentlich machbar und wenn es gut läuft, gewinnen sie diese beiden Spiele und stehen dann bei 4 und 1. Das Ganze kommt natürlich immer darauf an, wie Cam Newton drauf ist. Hat er einen guten Tag, ist er sensationell, hat er einen schlechten Tag, kann es auch mal gar nicht laufen. Aber ja, der entscheidende Vorteil da ist bisher einfach die Defense der Panthers, die anderen wirklich überragt. Und ja, Tampa Bay ist, denke ich, ein sehr spannendes Thema da auf der Quarterback-Position. Es gab ja jetzt nach zwei überragenden Wochen von Ryan Fitzpatrick so ein bisschen Regression to the Mean, würde ich sagen. Und dann ging es relativ schnell, dass direkt mal Jameis Winston als neuer alter Starter eingesetzt wurde. Und ich glaube, wir sind da so ein bisschen gespaltener Meinung darüber, wer der Starter sein sollte, oder?
Ja, also du bist ja der Meinung, dass es Jameis Winston sein soll, Florian. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, ich argumentiere jetzt einfach mal gegen Ryan Fitzpatrick als Starter. Das liegt meiner Meinung nach einfach daran, er ist einerseits 35 Jahre alt. Das bedeutet, er wird nicht mehr viele Jahre für Tampa Bay spielen. Das andere ist, er hat schon eine sehr lange NFL-Karriere, in der er zwar 184 Touchdowns geworfen hat, das aber ausgeglichen hat mit 141 Interceptions. Das heißt, etwas mehr als ein Touchdown pro Interception, was kein guter Wert ist. Und auch sonst, seine Karrierestatistiken zeigen allein schon dadurch, dass er bei den Rams, Bengals, Bills, Titans, Texans, Jets und Tampa Bay gespielt hat, dass er offensichtlich keine große Konstanz hatte, auch eine Career Completion Percentage zum Beispiel von unter 60% bei 59,9%. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass diese ersten beiden Spiele dieses Jahr gegen New Orleans und Philadelphia, wo er mich ehrlich gesagt auch sehr überrascht hat und wo er sehr stark war, ja, wo ich sagen muss, dass die wahrscheinlich so ein bisschen aus der Reihe getanzt sind und seine drei Interceptions gegen Pittsburgh dann schon eher wieder die Norm waren, auch wenn man da natürlich fairerweise noch sagen muss, dass er das Ganze mit drei Touchdowns auch einigermaßen ausgeglichen hat. Aber trotzdem denke ich, dass der deutlich jüngere Jameis Winston dann doch die bessere Lösung ist.
Ja, also ich weiß nicht. Also ich bin ganz ehrlich, also ich finde, er hat die ersten drei Wochen gut gespielt. Ne? Also natürlich die drei Interceptions gegen Pittsburgh in der zweiten Viertel, die haben verdammt wehgetan. Das war auch wirklich teilweise nicht gut geworfen. Da bin ich auch komplett bei euch. Da hat er mit Sicherheit kein gutes Spiel gemacht. Ist auch jetzt gegen Chicago, war es nicht einfach, muss aber auch sagen, dass Chicago natürlich eine absolut bombastische Defense ist, und das ist natürlich für ihn nicht einfach. Er wird immens gesagt, zweimal gesackt bis dahin, auch James Winston wurde zweimal gesackt, hat etwas besseres Completion Percentage, hat aber auch schon zwei Interceptions wieder geworfen. Das darf man bei dem Ganzen natürlich auch nicht vergessen. Und ich finde natürlich, die Quarterback-Position ist wichtig. Dirk Koetter ist dafür geholt worden, dass er James Winston zum Franchise-Quarterback bei den Buccaneers macht. Daran wird er gemessen werden. Deswegen kann ich seinen Gedankengang mit Sicherheit verstehen. Aber ob James Winston aktuell derjenige Quarterback ist, der da am ehesten zu Siegen führt, ich wage es zu bezweifeln, weil James Winston hat zwar am Ende der Saison sich verbessert letztes Jahr, okay, bin ich dabei, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist er nicht die langfristige Zukunft in Tampa Bay. Und da natürlich wird auch dann der Koetter dran gemessen werden, er muss jetzt versuchen, ihn hinzukriegen in zwei Wochen oder in den nächsten Wochen, so ist es richtig. Ich habe akute Bedenken, sie haben jetzt die Bye Week, womit sich James Winston natürlich entsprechend zwei Wochen noch vorbereiten kann auf den nächsten Gegner. Und dann werden wir es sehen. Wie gesagt, ich finde Vince Barrett einen starken Start. Alles ein bisschen Probleme gehabt, klar, weil einfach die Probleme der Buccaneers tiefer als nur der Quarterback. Gerade das Running Game ist wirklich nicht gut. Da muss viel gemacht werden. Peyton Barber ist nicht die Antwort auf Running Back. Das muss man ganz klar so anerkennen. Da muss viel mehr passieren auf der Running Back Position. Und ja, er hat die Receiver gut in Szene gesetzt. DeSean Jackson, Mike Evans haben wirklich gute Zahlen aufgelegt in der Zeit und daran ist jetzt James Winston gefordert. Er muss sich an den Zahlen messen lassen von Ryan Fitzpatrick. Man hat 2-2 statt. Man hat vor der Saison gesagt, okay, vielleicht geht es ein 1-3 nach den ersten vier Wochen. 2-2 ist schon ein bisschen besser. Also das darf man nicht vergessen, auch wenn die letzten zwei Spiele verloren wurden, finde ich, ist nicht schlecht gemacht. Meine Meinung.
Ja, ich würde gerne nochmal auf James Winston eingehen. Und zwar habe ich mir noch ein paar Informationen rausgesucht zu seinem Vertrag, weil das muss man ja auch ein bisschen im Kopf behalten, wie es mit ihm mit dem Vertrag aussieht. Er wurde ja 2015 gedraftet. Das heißt, bis dieses Jahr ging sein Rookie-Vertrag. Und so wie ich das sehe, haben die Buccaneers bereits für 2019 ihn auch noch für 20 Millionen unter Vertrag genommen. Das bedeutet, er steht für nächstes Jahr für 20 Millionen bei den Bucks, ja, unter Vertrag. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Lösung auch natürlich so ein bisschen darauf zielt, zu schauen, ob er denn dieses und nächstes Jahr was leisten kann. Und wenn nicht, muss man ja dann entscheiden, ob man ihm 2019 weiter, also ab nach 2019 weiter verpflichtet für sicher teures Geld dann oder ob man sich dann komplett neu orientiert. Das auch nochmal übrigens zu meiner Theorie, um diese zu unterstreichen.
Ja, okay. Also wie gesagt, jeder kann selbst seine Meinung machen. Ich bin, ja, wie gesagt, nicht der Meinung, dass James Winston der Zukunft ist in Tampa, aber das wird man sehen. Jetzt kommen wir natürlich zur NFC. Ja. Nachdem wir jetzt viel über den Süden gesprochen haben und Clemens, bevor wir, oder ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, kommen wir jetzt zu dem Team, was so ein bisschen, ja, schon alle überrascht, also nicht überrascht, aber schon wirklich den starken Eindruck besteht aus der letzten Saison. Los Angeles Rams 4-0, wirklich absolut on fire, ähnlich wie die Chiefs. Vielleicht gehen sie ein bisschen unter bei dem ganzen Hype um Patrick Mahomes, dass Jared Goff wirklich ein starkes Jahr hingelegt hat und auch die Vikings belegt hat, dass er kein System ist, wie er in den letzten Wochen genannt worden wurde. Er hat wirklich starke Plays gemacht mit seinem Arm, hat wirklich die Secondary der Gegner teilweise wirklich schon arg zerlegt und auch in Double Coverage den Ball wirklich perfekt platziert, sodass ich nur der Receiver fangen konnte. Und dann hat er mit drei Receivern in Robert Woods, Brandon Cooks und Cooper Kupp absolute Waffen. Und wenn man hier als Gegner covern möchte, kann man das gerne tun. Aber gibt es noch einen Running Back in Todd Gurley, der auch wirklich bombastisch stark ist. Wirklich ist auch sehr, sehr schwer zu stoppen. Und nicht zu vergessen, die Defense der Rams ist auch gar nicht so schlecht, muss man mal sagen. Auch wenn jetzt der Lieb erstmal ein bisschen raus ist, der wird wohl zum Ende des Jahres auf jeden Fall wieder zurückkommen, wenn er im Moment auf IR ist. Aber Marcus Peters ist gut. Da man könnte zu und Aaron Donald, die ja dann auch wichtige Plays gemacht haben. Also, was will man mehr bei den Rams?
Ja, leider muss ich auch als Seahawks-Fan da komplett zustimmen und beneide die Rams so ein bisschen um deren sehr schönes und ausgefeiltes Offensive-System. 33, 34, 35 und 38 Punkte haben sie jetzt erzielt in den ersten vier Spielen. Und ich befürchte, dass es dieses Wochenende gegen die Seahawks so weitergeht und dass es vielleicht nochmal ein paar werden. Denn das offensive System, das Sean McVay da ausgetüftelt hat, ist sensationell. Sie nutzen wirklich regelmäßig zum Beispiel Play-Action-Passing, worin Jared Goff echt gut ist. Ja, zu Beginn hätte man vielleicht auch noch sagen können, dass Jared Goff so ein bisschen ein System-Quarterback ist, der eben dank dem System, das für ihn geschaffen wurde, überhaupt so gut funktioniert. Aber die Pässe, die er jetzt zum Beispiel auch gegen die Vikings geworfen hat, waren alle allesamt höchster Präzision und ganz stark von ihm gemacht. Er hat ja auch da für 5 Touchdowns dann sogar geworfen. Und dementsprechend muss man wirklich auch sagen, dass Jared Goff echt ein guter Quarterback ist mittlerweile. Und dementsprechend sehe ich die Rams im Moment als bestes Team in der NFL, ja. Und dementsprechend glaube ich auch, dass sie dieses Wochenende in Seattle deutlich gewinnen werden.
Ja, gut, das hört sich als Seahawks-Fan das natürlich zu hören, macht natürlich sehr spannend. Wir machen jetzt noch eine kleine kurze Pause, bevor wir noch auf die Seahawks kommen, weil wir gerade wirklich sehr lange über den Süden geredet haben. Also bleibt dann hier bei Interception.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomb oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und kommen wir wieder zurück hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Wir haben noch die NFC West zu machen, bevor wir jetzt weitergehen auf die nächsten Spiele, bevor wir keine Vorschau dort machen. Und natürlich die Seattle Seahawks, wir hatten es gerade schon angesprochen. Florian freut sich jetzt darüber, raten zu dürfen und mal seine Einschätzung zu den Seahawks abzugeben. Stehen wir mit 2-2 da. Und ich denke, Florian, das ist vielleicht so ein bisschen die Erwartung, aber ich denke trotzdem, dass man sehr noch besser sein kann dort.
Ja, 2-2 ist tatsächlich für einen Saisonstart erstaunlich positiv. Die Seahawks starten ja immer tendenziell langsam. Und bei 3 Auswärtsspielen sind 2 Siege auch schon mal ganz nett. Und um noch was Positives zu sagen, auch die Verteidigung, die Seattle spielt, die Defense sieht bisher wirklich ordentlich aus. Auch dadurch, dass KJ Wright ja immer noch raus ist. Jetzt wird es natürlich deutlich ein Stück schlechter werden, da Earl Thomas wieder verletzt raus ist und die Saison beendet ist und wahrscheinlich auch sein letztes Spiel jetzt für die Seahawks gespielt wurde. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass Seattle ihn fürs nächste Jahr Franchise taggen wird. Und einen weiteren Vertrag wird er wohl auch auf keinen Fall bekommen. Das heißt, er wird wohl seine Karriere als Seahawk jetzt beendet haben sozusagen, aber bei einem anderen Team könnte er gut noch weiterspielen. Ja, dann, wenn wir aber auf die Offense schauen, kommen wir auf das tatsächliche Problem der Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks haben Russell Wilson als Franchise-Quarterback, als Quarterback, der seine Stärken hat in Play-Action-Passing. Darin ist er bisher dieses Jahr der Beste in der League. Wenn man das Passer-Rating anschaut, er hat seine Stärke in tiefen Würfen, die mehr als 30 Yards gehen. Dort ist er sehr präzise, präziser als die meisten anderen Quarterbacks der NFL. Und er hat seine Stärke in der Reach-Option, beziehungsweise darin, den Ball zu laufen. Jetzt fragt man sich als Seattle Seahawks-Fan, wieso holen wir uns als Offensive Coordinator einen gewissen Brian Schottenheimer, der all diese Dinge, die für unseren Quarterback, also für den Seahawks-Quarterback Russell Wilson, gut wären und die er gut kann, der diese Dinge alle vernachlässigt und sein Spiel so aufzieht, dass Russell Wilson ein Spielverwalter wird, der dem Running Back brav den Ball gibt, was gegen Dallas jetzt auch mal solide funktioniert hat, wo sie für mehr als 150 Yards gerusht sind, aber der nun mal dann in Spielen, wo es wirklich drauf ankommen würde, auch gute Pässe zu werfen, einfach nicht von der Leine gelassen wird, sondern dann das System, das der Head Coach und der Offensive Coordinator hergeben, der dieses System dann ausführen muss und damit seine Stärken aber komplett vernachlässigt. Und da gab es auch eine nette Szene vor 2 Spielen, meine ich, als Russell Wilson wieder mal einen Spielzug angesagt hatte, der davon abwich, was der Offensive Coordinator wollte. Dann wurde einfach ein Timeout gecallt, um das sozusagen zu bereinigen. Und kurz daraufhin hat Russell Wilson dann seine 2. oder 3. Career Pick 6 geworfen. Also ja, da liegt einiges im Argen in meinen Augen in Seattle. Ich hoffe, dass es sich im Verlauf der Saison vielleicht noch ein bisschen bessert, da es ja häufiger mal so ist, wenn ein Team einen neuen Offensive Coordinator hat, dass es dann ein bisschen dauert, um sich darauf einzustimmen. Aber ansonsten, dessen muss man einfach sagen, dass es im Moment sehr schade ist, was in Seattle passiert, weil eben die besten Jahre des Franchise Quarterbacks einfach verschwendet werden dafür, dass ein 67 Jahre alter Head Coach ein System in der NFL spielen will, das vielleicht vor 40 Jahren funktioniert hat, aber mittlerweile einfach nicht mehr aktuell ist.
Ja, genau, bin ich komplett bei dir. Also diese ganze O-Line-Problematik und Running-Back-Problematik, die dann auch irgendwie da nicht proponieren kann. Und wenn man hört, dass man während der kurz vor der Halbzeit zu einem Reporter am Spielfeldrand sagt, man muss das Running Game etablieren. Ist vielleicht ein bisschen an der Zeit vorbei, möchte ich es jetzt mal so ganz sarkastisch nennen, möchte ich sagen. Also
Vielleicht.
Ja, also ja. Wie gesagt, ich finde die Seahawks, 2-2, ich finde es ist okay, aber da muss, wie gesagt, mehr passieren. Also man merkt in der ganzen NFL bisher wirklich komplett crazy plays, wirklich sehr innovativ, viele Elemente aus dem College. Wenn man sich das mal anguckt, man hat Rekorde in Completion Percentage, Passing Touchdown, Passing Yards und sind das höchste Passer Rating jemals in der NFL gemessen. Und wenn ich dann über ein Run Game rede, vielleicht falsch. Ja, wie gesagt, meine Meinung, und ich denke, ich bin ja nicht mal alleine mit der Meinung, dass es die Seahawks nicht so ganz verstehen, das ist mehr ein Rätsel, aber ich werde trotzdem mit Sicherheit Pete Carroll bis zum Ende der Saison sehen und dann mal gucken, ob man ihm vielleicht nahelegt, Pete, wäre vielleicht besser, wenn du das geht, weil ich denke nicht, dass sie ihn rausschmeißen werden. Er wird vielleicht eher retiren, und wenn man jetzt noch guckt, wenn noch ein Jahr mit in die Saison geht, dann noch vielleicht noch ein weiteres Jahr verschwendet von Russell Wilsons Vertrag von seiner Karriere, ist mit Sicherheit aus Sicht der Seahawks der falsche Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe aber leider auch nicht, dass sich da was ändert. Vor der Saison wurde ja der ganze Coaching-Staff ausgetauscht und leider hat sich dadurch quasi nichts zum Positiven verändert. Aber wir werden mal sehen.
Kommen wir zu einem, der nicht unbedingt durch konservatives Play-Calling auffällt. Kyle Shanahan mit seinen San Francisco 49ers. Die 49ers haben jetzt mit Jimmy Garoppolo natürlich ihren Franchise-Quarterback verloren. Ganz bitter, aber CJ Beathard hatte ein gutes Spiel gegen die Chargers, wobei es ihm auch wirklich ermöglicht haben, gut zu spielen. Ich stehe jetzt mit 1-3 da und ja, Florian, die Saison der 49ers ist eigentlich schon beendet. Da geht es wirklich darum, noch ein bisschen am Scheme zu arbeiten, die Defense wirklich auf den Track zu kriegen, weil 118 Punkte zugelassen ist schon wieder eine ganz schöne Anzahl und das muss dann gearbeitet werden, weil die Offense, finde ich, die ist im Rhythmus, die ist mal noch nicht perfekt, klar, aber sie befindet sich auf einem guten Weg.
Ja, auf jeden Fall. Die Offense ist solide, auch wenn Jimmy Garoppolo jetzt draußen ist. Trotzdem würde ich sagen, dass die Saison für San Francisco gewissermaßen gelaufen ist. Auch dieses Wochenende, klar, gegen die Cardinals, die sind nochmal ein Stück schlechter. Das einzige Team in der NFL, das noch keinen Sieg geholt hat. Gegen die wird San Francisco wahrscheinlich gewinnen. Aber dann wird die Saison ähnlich am Ende rauslaufen, wie auch das letzte Jahr war. Vielleicht so 5-6 Siege. Sowas in der Richtung. Und dann muss man eher schauen, dass man sich schon auf nächstes Jahr fokussiert, weil der Verlust von Jimmy Garoppolo einfach zu schwerwiegend ist, meiner Meinung nach.
Genau. Da müssen wir, wie gesagt, nochmal schauen. Ja, kommen wir noch zum weiteren. Du hast angesprochen, Cardinals 0-4. Ja, und bei den Cardinals hat man wirklich wenig Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also offensiv ist das so schlecht. Also das ist wirklich noch schlechter als bei den Buffalo Bills. Wenn man mal guckt, 141,8 Yards pro Schnitt, 9,2 Punkte pro Spiel. Also, jetzt haben wir mit Josh Rosen, der hat jetzt okayes Spiel gehabt, fand ich, einen Touchdown-Pass geworfen. Ja, ist schön. Aber ganz ehrlich, also Arizona, die haben echt riesige Probleme. Aber nur offensiv, defensiv, finde ich, das geht sogar einigermaßen.
Ja, defensiv ist es auf jeden Fall solide. Aber Arizona, da ist diese Saison Hopfen und Malz verloren. Kann man ganz klar so sagen. Und umso schlimmer ist es eigentlich aus Seahawks Sicht, dass die Seahawks gerade mal mit 3 Punkten und um ein Haar gegen Arizona jetzt gewonnen haben und das Spiel beinahe noch hergeschenkt hatten. Und Arizona sollte jetzt, sieht ja so aus, dass sie es machen. Sie setzen jetzt alles dran, Josh Rosen zu entwickeln. Haben ja dafür sogar den Quarterback ausgetauscht, was natürlich auch dazu führt, dass sie ein paar Millionen noch sparen können. Aber die Saison ist da gelaufen. Nächste Saison können wir dann sehen. Und vielleicht spielt Josh Rosen jetzt noch guten Football und zeigt, was er kann. Und vielleicht finden sie ja dadurch jetzt sogar schon einen Quarterback für die nächsten Jahre. Das wäre, denke ich, noch das Positivste, was für Arizona dieses Jahr passieren kann.
Ja, genau. Das ist einer der wenigen positiven Lichtblick, wenn du wenigstens dein Quarterback ein bisschen entwickeln kannst. Und ja, Steve Wilkes, da ist auch sehr konservatives Playcall. Da muss auch einiges noch besser machen. Also muss auch er dran arbeiten, um sich zu weiter zu entwickeln. Und Sam Bradford, seine Karriere wird jetzt wahrscheinlich so vorbei sein. Vom Starter zu Nummer 3, also nochmal Platz verloren. Das sieht wirklich für ihn überhaupt nicht gut aus. Also da muss man mal gucken, was dort passiert. Vielleicht wird sogar Chad Kanoff noch vorhin kommen. Mal schauen. Das ist ja unser Lieblingsspieler. Mal gucken, ob da noch was geht. Aber das war es erst mit unserem kleinen Rückblick. Wir kommen jetzt natürlich auf die Vorschau. Und war natürlich ein bisschen vorausschauend auf das Thursday Night Football Game, das Spiel zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts. Die Patriots haben bisher von den 81 Spielen 51 gewinnen können. Das letzte Spiel 2015 im Oktober, 18. Oktober war es, wo die Patriots gewonnen haben mit 34-27. Tom Brady mit 312 Passing Yards, 3 Touchdowns und LeGarrette Blount damals noch im Trikot der Patriots mit einem Rushing und einem Receiving Touchdown. Und ich denke auch, Florian, wir werden auf jeden Fall Sieg der Patriots sehen.
Ja, da würde ich ganz stark davon ausgehen. Das Spiel findet ja auch in New England statt. Im Moment, wenn man drauf wetten möchte, sind die Patriots sogar mit 10 Punkten Vorsprung getippt im Durchschnitt. Also es sollte ein relativ eindeutiges Spiel sein. Mal sehen, was Andrew Luck leisten kann. Er kann ja immerhin mittlerweile wieder Hail Marys werfen. Das ging in Woche 3 ja noch nicht, da wurde er ausgetauscht. Aber trotzdem sollte man ein Auge auf jeden Fall auf Luck haben, weil auch seine Average Depth of Target, also die durchschnittliche Weite, wie tief er wirft, um Spieler zu treffen, liegt bei ihm ungefähr 2 Yards unter dem, was er in vorherigen Saisonen geworfen hat. Also man scheint da immer noch auf seinen Arm Acht zu geben. Ja, ist spannend, ob sich das nochmal ändert oder ob sein Arm einfach so geschädigt ist, dass er nie mehr der alte sein wird. Das ist vielleicht noch eine ganz spannende Frage für das Spiel und vom Ausgang her würde ich eindeutig auf die Patriots gehen.
Ja, würde ich auch. Bin sehr gespannt auf, zumal Andy Vinatieri, der alte Kicker, der auch bei den Patriots ja mit dabei war, als man 3 Super Bowl-Siege sich sichern konnte, jetzt auch man eben den Rekord für die meisten Field Goals geboren hat. Natürlich sehr schön zu sehen, dass er nochmal zurückkommen wird. Mit Sicherheit vielleicht so ein bisschen geehrt werden von den Patriots, einfach aufgrund der Verbindung, die es zwischen den beiden gibt, weil Vinatieri ja bei den Patriots in die NFL eingestiegen ist, nachdem er ja vorhin in der NFL Europe gekickt hat. Also sehr spannend dort das Matchup. Und dann gucken wir nochmal auf 2 Spiele, wo wir denken, dass man auf jeden Fall das machen sollte. Clement, Florian, ich gebe dir den Vortritt, mein Gott.
Danke. Ich nehme jetzt mal das wahrscheinlich die offensichtlichste Variante mit den Jaguars gegen die Chiefs. Team mit 3-1 gegen ein Team mit 4-0 und ein potenzielles Playoffs-Matchup. Ich bin sehr darauf gespannt, was Patrick Mahomes gegen die Jaguars Defense anstellen wird, weil die Jaguars Defense meiner Meinung nach die beste in der NFL ist. Und ja, es ist für mich wirklich schwer einzusetzen, was dort passieren wird. Ich glaube, dass die Jaguars Defense Mahomes relativ gut in Schach halten kann. Und dass es schlussendlich dann darauf ankommt, ob Blake Bortles einen guten Tag hat oder nicht. Und wenn Blake Bortles wenn er 3 Touchdowns wirft, dann denke ich, dass die Jaguars das Spiel auch gewinnen werden.
Da wäre ich wahrscheinlich sogar bei dem, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was wir auf jeden Fall genauso auf Auge haben werden, weil einfach dann auch mal ein bisschen Druck auf Patrick Mahomes kommen wird, was bisher noch nicht so passiert ist, auch wenn es die Broncos gut gemacht haben und ihn immerhin zu 27 Punkten gehalten haben, das wird man ja auch mal erwähnen, unter 30. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel Falcons gegen Steelers, also in Pittsburgh. Beides Mannschaften, die bisher mit ihrer Saison nicht so zufrieden sein können, beides Teams bisher enttäuscht haben. Und mal gucken, wer den Turnaround in dem Spiel schaffen kann. Ich denke, das wird mit Sicherheit ein High-Scoring-Game. Für denjenigen, der das nicht gewinnt, der kann wahrscheinlich schon so ein bisschen seine Hoffnung auf einen guten Platz für die Playoffs verzichten. Und da kann vielleicht sogar schon drüber diskutiert werden, ob man die Saison sogar schon zu Ende ist für die jeweilige Mannschaft. Und bin ich sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Aber auch Vikings-Eagles, mit Sicherheit ein Game-to-Watch, das sollte man sich hier im Auge behalten. Das war es jetzt schon wieder bei Interception, der Football-Talk. Wir sind am Ende angelangt. Wir würden euch natürlich auch dazu auffordern, uns Feedback zu geben über iTunes oder über Social Media @InterceptionFT auf Twitter oder Interception der Football Talk auf Facebook. Folgt uns dort, gibt uns Feedback, schreibt uns natürlich weiterhin vielleicht Fantasy Football spielen, gibt unsere beiden Ligen, wo ich bisher noch nicht so gut abgeschnitten habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Müssen wir in den nächsten Wochen dann arbeiten, dass mal wieder ein positiver Rekord dort auch kommt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg. Natürlich Thursday Night, guckt auf jeden Fall rein. Patriots Colts, ein sehr spannendes Spiel, auch wenn es nicht mal so ganz die Klassiker hat wie damals mit Patriots, mit Tom Brady und den Colts mit Peyton Manning. Aber es ist auch ein spannendes Matchup, das dort zustande kommen wird. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.